Kontrapunkt. Westöstlicher Dialog. Eine Musiksendung von Bayern 2 Radio und MDR Kultur.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in Leipzigs bayerischem Bahnhof, einer hochgeschätzten Brauereigaststätte, draußen an den Rundfunkgeräten im Sendegebiet von MDR Kultur, in Bayern natürlich und in der restlichen Welt zur 5. Ausgabe von Kontrapunkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Theo Geißler, mein Kollege Manfred Wagenbreit von MDR Kultur und ich begeben uns, wie immer bei Kontrapunkt, auf die Suche nach westöstlichen Unterschieden, aber natürlich auch nach Gemeinsamkeiten. Heute beschäftigen wir uns mit einer Grundsubstanz unseres Musiklebens, mit der Musikerziehung. Individuum contra Kollektiv haben wir die Sendung gewohnt dialektisch übertitelt.
Gemeinhin gilt ja wohl das Klischee, dass in der Musikerziehung der ehemaligen DDR das Kollektiv im Mittelpunkt musikpädagogischer Bemühungen stand, wohingegen, ebenso dem Klischee folgend, in der alten Bundesrepublik die individuelle Selbstverwirklichung Vorrang genoss. Ob eine Sicht in dieser Vereinfachung ein korrektes Bild der tatsächlichen Verhältnisse abgibt oder vielmehr nicht nur ideologische Vorurteile bedient, dieser und weiteren Fragen wollen wir heute zusammen mit unseren Gästen auf den Grund gehen. Und ich bitte Sie, begrüßen Sie mit mir die Cellistin Tanja Tetzlaff. Wir hörten Tanja Tetzlaff mit einem Ausschnitt aus Scholtan Kodais Sonate für Violo und Cello Solo. Frau Tetzlaff, Sie haben alle Stationen einer westdeutschen Musikerinnenkarriere durchlaufen, von Jugend musiziert bis über die Zusammenarbeit mit namhaften Klangkörpern bis hin zur Solo-CD. Sie haben so ziemlich alles an internationalen Wettbewerben gewonnen, was auf Ihrem Instrument zu gewinnen war. Sehen Sie Ihren Erfolg als Ergebnis des vorzüglichen bundesrepublikanischen Ausbildungsambientes? Oder könnte man Ihre Karriere eher als Resultat sehr individueller, einzelner Ausbildungsschritte verstehen?
Also ich würde sagen, eigentlich beides. Also ich denke mal, es waren relativ günstige Rahmenbedingungen einfach in der Bundesrepublik vorhanden. Und ich hatte das große Glück, dass ich eigentlich eine ganz wahnsinnig normale Kindheit haben konnte. Also ich bin ganz normal zur Schule gegangen, habe mit 5 Jahren angefangen, Cello zu spielen, aber eigentlich auf einem sehr spielerischen Niveau. Und mit der Zeit habe ich mich eigentlich daran gewöhnen können, auch vor Publikum zu spielen, hauptsächlich durch den Wettbewerb Jugend musiziert. Da waren einfach so die ersten Möglichkeiten, sich mal zu präsentieren und zuerst auf Regionalebene, dann Landesebene und dann im Bundeswettbewerb. Und das war sicherlich sehr wichtig, dass man da so langsam reinwachsen konnte.
Wollten Sie von Anfang an Solistin werden oder wollten Sie vielleicht doch lieber ins Kollektiv, sprich ins Orchester?
Das ist eine ganz lustige Frage. Ich bin nämlich nicht nur Solistin, sondern ich spiele auch sehr, sehr viel Kammermusik. Also es macht einen Großteil meiner Beschäftigung eigentlich aus und ich spiele auch in einem Kammerorchester der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Und der Wunsch, Solistin zu werden, den kann eigentlich heutzutage fast niemand haben. Also es gibt einfach wahnsinnig viele sehr gut spielende Leute. Und wenn man da schon als Kind denken würde, ich werde Solist, wäre es eigentlich ein bisschen vermessen, glaube ich.
Frank-Michael Erben ist Konzertmeister des Gewandhausorchesters hier in Leipzig und Primarius des Gewandhausquartetts. Herzlich willkommen bei Kontrapunkt.
Thank you.
Frank Michael Erben als Teil eines Kollektivs. Das Gewandhausquartett spielte den Anfang von Felix Mendelssohn Bartholdys Streichquartett Opus 44 Nummer 1. Herr Erben, Sie galten ja einst als einer der jüngsten Studenten in Leipzig. Schon mit 7 Jahren waren Sie an der Hochschule für Musik Felix Mendelssohn Bartholdy hier eingeschrieben. Sind Sie so ein typisches DDR-Produkt nach dem Motto, früh krümmt sich das Musikerlein, das ein sozialistischer Spitzensolist werden will?
Das kann ich nicht unterstreichen, denn da möchte ich also Frau Tetzlaff recht geben. Auch bei uns stand es nie im Vordergrund, eine Solistenkarriere von Anfang an anzustreben. Von daher entzweit sich das jetzt schon. Das hat also mit dem Kollektivgeist der Gesellschaft eigentlich wenig zu tun. Ich hatte lediglich das Glück, ziemlich früh, ich hatte mit 5 Jahren angefangen, Geige zu spielen, wie Sie auch, dann schon an die Hochschule zu kommen, mit 7 Jahren dann in diese sogenannte Kinderklasse aufgenommen zu werden. Das war eine sehr sinnvolle Sache. Da hatte man eben die Möglichkeit, sehr früh schon an das Niveau einer Hochschule herangeführt zu werden. Also man hatte mehr Möglichkeiten als auf einer Musikschule. Und das hatte mir also sehr viel genützt, bis hin dann später zum Orchesterspiel, zum Gewandhaus und dann auch zum Streichquartett.
Also die Idee, Teil eines Kollektivs zu werden, stand nicht im Vordergrund während der ganzen Ausbildung.
Wir müssen erst mal definieren, was Sie unter Kollektiv verstehen.
Tun wir vielleicht lieber zusammen dann.
Man muss einfach dazu sagen, dass eine Solistenkarriere in der damaligen DDR einfach aufgrund verschiedener fehlender Rahmenbedingungen eigentlich gar nicht möglich war. Es gibt ganz wenige, denen das ermöglicht wurde oder die sich trotzdem durchsetzen konnten. So stand für den normalen Instrumentalisten eigentlich im Vordergrund, eine Laufbahn in einem Orchester anzustreben, in einem sehr guten möglichst und vielleicht auch in einer vorderen Position. Und wenn sich darüber hinaus dann noch solistische oder kammermusikalische Dinge entwickelt haben, wie in meinem Fall, dann war man sehr dankbar dafür. Aber es war eigentlich nicht so, dass man sich sagte am Anfang, okay, ich wäre Solist und arbeite freischaffend. Dafür stimmte das Umfeld eigentlich nicht.
Reinhard von Gutzeit ist Vorsitzender des Hauptausschusses von Jugend musiziert und Direktor des Bruckner Konservatoriums in Linz. Geboren wurde er in Potsdam. Eine realsozialistische kollektive Musikerziehung blieb ihm versagt, weil er im zarten Kindesalter von 6 Jahren mit seinen Eltern nach Bochum ging. Willkommen bei Kontrapunkt. Gutzeit ist ungeachtet seiner Ausbildung als Schulmusiker und Geiger bekennender Bratscher, so viel durfte ich entnehmen, und wie man eben hören konnte, wohl auch ein Fan von Tabea Zimmermann, die war zu erleben in einem Ausschnitt aus Paul Hindemiths Schwanendreher. Herr von Gutzeit, mal ganz rüde gefragt, ist Ihnen rein musikpädagogisch betrachtet durch den Umzug von Potsdam nach Bochum nicht eine ganze Menge entgangen?
Ich bin ja nicht gleich nach Bochum gezogen, da war noch einiges dazwischen. Über diese Frage habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht. Prognosen sind ja schon schwierig in die Zukunft. Jetzt noch eine Prognose, die die Vergangenheit betrifft. Aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, der Gedanke, den Sie mir da nahelegen. Denn ich bin ein ganz untypischer Musiker. Ich habe spät angefangen. Ich hatte keine musikalische Familie im Background. Meine Mutter war eher eine Literaturfanatikerin und konnte meine musikalischen Dinge überhaupt nicht fördern. Ich ging dann in die Musikschule und die war eben ganz anders als die DDR-Musikschulen, nach meinem Eindruck, überhaupt nicht auf Talentsuche und Talentförderung eingestellt, sondern auf ganz andere Ziele. Und erst als ich dann mehr oder weniger zufällig zu einem hoch engagierten und verrückten, leidenschaftlichen Lehrer kam, begann eigentlich meine intensive musikalische Laufbahn. Vielleicht wäre das in der DDR ganz anders gegangen.
Können Sie denn für sich auch dieses bestätigen, was Frau Tetzlaff sagte, dieses spielerische herangeführt werden an das Instrument, an die Musik?
Naja, sie hat das ja innerhalb ihrer Familie erlebt. Und bei mir war das eigentlich, war die Musikschule eine ganz, ganz lose Beschäftigung des am Nachmittag. Ich fiel auf, weil ich immer alles sehr schnell konnte, aufgrund irgendwelcher musikalischen Eigenschaften, aber das hat niemand dazu bewogen, jetzt zu sagen, jetzt fordern wir den doch mal heraus. Also so gesehen, ich bin ja auch sehr für eine spielerische Pädagogik mit Kindern, aber da sind vielleicht sogar Chancen verpasst worden.
Rolf-Dieter Ahrens ist seit einem Jahr Rektor der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar. Davor machte er sich als Pianist einen Namen, aber auch als künstlerischer Leiter der Internationalen Sommerakademie Schloss Hundisburg. Schön, dass Sie hier sind, Herr Ahrens. Rolf-Dieter Ahrens mit einem Ausschnitt aus der spanischen Rhapsodie von Franz Liszt. Herr Ahrens, Sie haben sich nach der Wende ja vor allem auch als Kulturpolitiker profiliert. Hatten Sie da in der guten alten DDR-Zeit keine Möglichkeiten, diese Begabung so richtig auszuleben?
Ja, es ist einfach zu sagen. Ich war bis 1991 Solist beim Berliner Sinfonieorchester. Das ist eine Sache, die die heutigen Studenten oder auch die Gleichaltrigen in der damaligen Bundesrepublik gar nicht nachvollziehen konnten, weil das etwas Besonderes war, was hauptsächlich im östlichen Bereich Europas eine Rolle gespielt hat. Es gab also in Russland, in der Sowjetunion, in Polen, in Rumänien staatliche Solisten an großen Orchestern. Und das war etwas, was es auch in der DDR gab. Es gab zwei, nämlich in Peter Rösel in Leipzig am Gewandhaus und meine Wenigkeit im Berliner Sinfonieorchester. Das hieß damals, dass man natürlich auf einem sehr hohen Niveau war und auch gespielt hat und sich gar nicht leisten konnte, etwas anderes zu machen, auch wenn man das vielleicht wollte, weil die Beanspruchung sehr groß war. Und das ist auch das, was ich immer gewollt habe. Also ich bin jemand, der immer gerne auf der Bühne stehen wollte und auch heute noch stehe. Und mit der Wende ist natürlich dieses Privileg, sage ich mal, eines Solistendaseins, staatlich gefördert sozusagen, weggefallen. Und man war erstmal in einem Loch, ganz logischerweise. Und ich werde nie vergessen, das ist auch etwas, das ist immerhin 10 Jahre her, als ich bei einem Klavieramt in Hamburg einem sehr bedeutenden Agenten wieder traf und wir ins Gespräch kamen und ich dann mal einfach fragte, sagen Sie mal, ich war doch vor 2 Jahren mit dem Orchester in Hamburg und habe da gespielt und wie wäre es denn mal, mich mal einzuladen für ein Rezital? Und der Herr sagte mir dann, das ist zwar ganz gut und schön, aber damals waren Sie Solist eines berühmten Orchesters und nicht als Einzelperson, also gar nicht als Pianist gefragt. Man war da, war sozusagen mit dem Orchester unterwegs. Und das war zwar toll und wenn man Erfolg hatte, war es auch toll, aber für einen persönlich war es dann recht schwierig, daran anzuknüpfen. Und man weiß, es ist heute wie in der Reklame auch, dass bestimmte Dinge vermarktet und verkauft werden. Und mein sozusagen Markenname war sozusagen als ehemaliger DDR-Pianist natürlich dort nicht so gefragt und hat gesagt, es nützt nichts, wenn ich sie auf meine Künstlerliste setze und sie dann aber nicht so weiter spielen lassen kann, wie sie sich das wünschen. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis und ich habe dann nachdenken müssen oder auch nachgedacht und da ich auch mit Leib und Seele Musiker bin und auch von dem Beruf, sage ich mal, besessen bin und auch in der DDR-Zeit schon immer Festspiele machen wollte oder Festivals, wie man das auch immer nennt, und die nicht so machen konnte, wie ich wollte, erstens aus Zeitgründen, zweitens, weil ich nicht so, weil man damals nicht alles so machen konnte, wie man wollte, ist mir das dann nach der Wende geglückt und ich habe in Sachsen-Anhalt in einem kleinen Ort bei Haldensleben im Schloss Hundesburg etwas aufgebaut, wo ich selbst nicht geglaubt habe, dass ich das jemals schaffe. Und auch jetzt sind genau 10 Jahre rum. Ich werde dieses Jahr dort einen Klavierabend geben, sozusagen aus diesen 10 Jahren. Und da ist etwas passiert. Wer mal Lust hat, dorthin zu fahren, es lohnt sich. Das bedeutendste Barockschloss nördlich von Magdeburg war völlig zerstört, ist wieder aufgebaut. Es ist aus, man denkt, man ist im Paradies. Und es ist dort eine Kulturtradition entstanden in den 10 Jahren, auch die ich nicht geglaubt habe, dass sowas passiert. Sie dürfen aber nicht denken, dass ich nicht Klavier spiele, weil es vorhin Ihrer Frage so...
Ist ja vor allem Westgeld hingeflossen nach Hundesburg.
So ist es, ja. Die, richtig ist, ja. Das Problem ist, dass man dann natürlich aus den alten Verbindungen, die man hat, und wenn man eben jemand ist, der gerne auf der Bühne steht oder stehen will, dann natürlich wieder Relationen findet, um zu spielen. Und ich kann mich sozusagen nicht beklagen. Ich bin also einer von denen, die übrig geblieben sind, die trotz Wende und trotz Schwierigkeiten konzertieren.
Last but not least, Frau Dr. Anke Krüger ist Mitarbeiterin für Musikdidaktik am Institut für Musikpädagogik an der Martin-Luther-Universität in Halle. Dort hatte sie noch zu DDR-Zeiten ein Lehrerstudium für Musik und Deutsch absolviert. Heute Abend ist sie bei uns bei Kontrapunkt. Herzlich willkommen.
Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie. Und das passt im Spatzenhirne nicht hinein. Im Lokal ist Kinderfasching. An der Tür gibt es Getuschel, eine Mutter bringt ihr Sternentaler Kind. Das ist geistig schwer behindert, kann nicht sprechen, nur so brummeln, doch es strahlt, weil hier so viele Kinder sind. Und die Mutter setzt sich mit ihm an die lange Kaffeetafel, ihr kleiner Sternentaler klatscht zu der Musik. Keiner schenkt ihnen Kakao ein, niemand setzt sich in die Nähe, ab und zu nur trifft sie ein verstohlener Blick. Als die Kinder tanzen, schwingt sie auch ihr Kind herum im Kreise. Manche tanzen weiter, andere bleiben stehen. Jemand sagt, das ist geschmacklos, Mann, wir sind doch keine Anstalt, unsere Kinder sollen so etwas nicht sehen. Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie. Und das passt in Spatzenhirne nicht hinein.
Frau Krüger, Gerhard Schöne hat in seinem Lied vom Wellensittich und den Spatzen das Thema des ausgegrenzten Individuums in einer kollektiv organisierten Gesellschaft angesprochen. Ist das, würde ich mal so interpretieren wollen, ist das Spatzenhirn ein Synonym für die Begrenztheit kollektiven Denkens und Bewusstseins?
Die Frage ist ausgesprochen schwierig, muss ich wirklich so sagen. Ich glaube, jedes Kollektiv besteht ja aus Individuen. Insofern bedingt ja das eine das andere. Und es geht nun mal nicht ohne das Individuum. Und ich glaube, wenn man von Spatzenhirn sprechen möchte, gibt es die sicherlich überall heute wie damals auch. Und es kommt auf jeden selbst an, der das Kollektiv möglicherweise oder heute das Team prägt. Und je nachdem, wie man das tut oder beeinflussen kann und möchte, denke ich, kann man dann die Grenzen ausloten, die man sich selbst stellt oder die einem von außen, woher auch immer, gestellt werden.
Wir haben das kleinst denkbare Kollektiv hier sozusagen als Hausband in dem Bayerischen Bahnhof in Leipzig. Tripol heißt diese Formation. Markus Hornt an den Keyboards, Andreas Schnittger am Schlagzeug und Anne Lieberwert am Bass. Sie hören Triotik, ein Stück von Anne Lieberwert. Thank you.
Musik mit Tripol. Mein Kollege Theo Geißler hatte eingangs nicht ohne Grund darauf hingewiesen, dass die Überschrift der heutigen Sendung in kontrapunkttypischer dialektischer Überspitzung formuliert wurde. Und ganz gewiss war Musikerziehung in der DDR nicht ausschließlich von kollektivistischer Ausrichtung geprägt. Damit wären Künstlerkarrieren wie beispielsweise die von Frank-Michael Erben oder auch von Rolf-Dieter Ahrens undenkbar. Und selbstverständlich konnte auch die musikalische Ausbildung in der alten Bundesrepublik nicht nur Individualisten hegen. Herr Ahrens, konnte man Ihrer Meinung nach in der DDR überhaupt von einer monolithischen Musikdidaktik sprechen mit dem Ziel des so häufig damals zitierten allseits gebildeten sozialistischen Menschen?
Es ist schwierig zu sagen. Sehr schwer zu antworten darauf, weil ich glaube, als wir uns in dem Alter befunden haben, als wir studiert haben, hat kein Mensch an sowas gedacht. Wir haben uns mit unserem Instrument beschäftigt, wir wollten, ich meine, Herr Erben hat vorhin so schön gesagt, natürlich ist klar, dass man weiß, dass man eigentlich in dem Sinn kein Solist wird, weil das auch ein bestimmtes oder bestimmte Möglichkeiten nicht gegeben werden, aber letztendlich träumt jeder davon. Und ich finde auch ganz gut, egal was dann passiert, wenn man davon träumt, weil man dann sich eine Latte wahnsinnig hochsetzt und innerlich so motiviert ist, das Beste zu tun. Und dann wird jeder Lebenslauf immer anders aussehen und man schert sich wenig drum, was um einen passiert. Das ist, glaube ich, auch der Vorteil einer solchen speziellen Ausbildung, weil man will mit dem Instrument verwachsen sein, man will das Beste machen und erst nach und nach entwickelt sich natürlich mit Hilfe auch wirklich guter Lehrer, wenn man die hat, dass sich auch so ein Gefühl einer Gemeinschaft einstellt. Also zum Beispiel Frage der Kammermusik ist ganz wichtig oder auch sage ich mal, das aufeinander zugehen, dass man respektiert, wenn der andere sehr gut ist oder dass man sich nicht alleine dann so vielleicht auch in eine Richtung verrennt. Alles andere ist eine gesellschaftliche Angelegenheit, die den einen mehr tangiert als den anderen. Auch da ist, muss man sagen, kann man von Glück reden, wenn man da relativ ungeschoren davon gekommen ist.
Ich darf da kurz mal dazwischen fragen. Man schert sich wenig drum. Das heißt, man schert sich nicht um das politische Umfeld. Man schert sich nicht um Ideologien, die da nebenbei einen flankieren, sondern man ist konzentriert aufs Instrument und aus.
Ja, letztendlich ja. Ich meine, natürlich haben wir als Musiker immer einen größeren Vorteil gegenüber vielen anderen Künstlern, ja? Weil man da viel eher, zumindest wenn man in der DDR groß geworden ist, viel eher, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auch gegriffen werden konnte. Musik ist relativ schwer auszulegen. Ich kann mich an viele Diskussionen erinnern, ob das zeitgenössische Musik war. Die war ja zum Teil, Strawinski war ja schon ein ganz schwieriges Kapitel. Ich kann mich entsinnen, dass es in Leipzig einen fantastischen Pianisten gab, der sich letztendlich freiwillig aus dem Leben geschieden ist, weil er mit seiner zeitgenössischen Musik überhaupt nicht keinen Fuß fassen konnte. Das hat es alles gegeben. Und erst sehr spät hat sich dann über die moderne Musik in Leipzig auch, Gruppe Neue Musik zum Beispiel, die haben sich dann durchgesetzt, aber das ist ja in Jahren 70, 80 ein schwieriges Thema gewesen. Oder die Diskussion Zwinglesingers, ja, wie weit man da gehen kann, also das war eine Katastrophe. Aber letztendlich, wenn man nur sozusagen als Zaungast, und ich war als Pianist dann immer ein Zaungast in diesem Sinne, das hat man miterlebt, hat der eine hat gedacht, ja, es ist richtig, der andere hat gedacht, ihr kennt mich mal, wie auch immer, konnte man sich aber dort immer ein bisschen befreien, weil man sagte, ich will das Sie erreichen und ich muss üben und alles andere hat man weggeschoben.
Frau Tetzlaff, wie haben Sie das im Westen erlebt? Ich meine, gut, Sie hatten in einer freien Gesellschaft absolut optimale Bedingungen, Ihre Berufsausbildung vorzubereiten. Waren Sie auch so auf das Instrument fixiert, dass alles, was außen vor war, was außenrum war, Ihnen wurscht war?
Also ich habe das so empfunden, dass natürlich das Instrument und dass man da weiterkommt und überhaupt die musikalische Bildung schon im Vordergrund steht. Aber was für mich auch wahnsinnig wichtig war, wir hatten halt die Möglichkeit, zum Beispiel in Institutionen wie dem EG-Orchester, das war ein Jugendorchester der Europäischen Gemeinschaft, ganz viele Leute halt aus anderen Ländern zu treffen und mit denen zusammen Musik zu machen. Und da war ganz klar, dass sowieso Grenzen und alles Mögliche überhaupt keine Rolle spielen. Ist das Problem nur gewesen, dass da natürlich der Osten in dem Moment ausgeklammert war. Das heißt, das ist eigentlich sehr schade gewesen.
Ich meine, wir hatten ja in der Bundesrepublik im Grunde genommen von Anfang an zwei ganz unterschiedliche Schienen der Musikausbildung. Wir hatten die allgemeinbildenden Schulen, da gab es so eine Art Mix aus Singen und Musikgeschichte in den 50er Jahren zumindest. Und wir hatten die Musikschulen, die eigentlich als Instrumente der musikalischen Breitenbildung gedacht waren, auch als demokratische Musikerziehungsinstrumente. Sollte jedes Kind zu einer akzeptablen Gebühr Musikunterricht bekommen können. Reinhard von Gutzeit hat ja beide Systeme sehr genau kennengelernt. Waren nicht beide Systeme, jedes für sich eigentlich so jeweils Horte eines klassischen, überkommenen Bildungsbürgertums?
Nee. Nein, das finde ich, gemeint ist jetzt die Schule und die
Musikschule. Schule, Musikschule so in den 50er Jahren.
Ja.
60er Jahre.
Ja. Also dieses Singen in der Schule, das habe ich noch selber miterlebt. Das haben wir nicht ernst genommen und wir hatten nicht eine Sekunde lang das Gefühl, was mit dem Bildungsbürgertum zu tun zu haben. Der Instrumentalunterricht, das ist richtig gesagt, dass an der Musikschulen war ja die mit der Idee verbunden, etwas, was früher nur sehr wenige gemacht haben, jetzt zu verbreitern, also Demokratisierung von Kultur. Und der knüpfte ja ursprünglich auch an Vorstellungen, die also eigentlich noch vor dem Krieg entwickelt worden sind, der Jugendbewegung, also Singen, Gemeinschaftserlebnisse und wurde dann nach und nach fachlicher, ging nach und nach mehr in die Richtung, an den Musikschulen so ein kleines Musikhochschulleben zu wiederholen, die Kinder möglichst früh auch dann zu Leistungen zu führen. Von außen ist das sehr oft so mit dem Vorwurf des Bildungsbürgertums belegt worden. Ich glaube, dass das ein Klischee ist, das unter dem wir bis heute leiden und das jetzt auch sehr böse zurückschlägt. Ich habe nie an einer Musikschule eine höhere Tochter erlebt, Also dieser typische Fall der klavierspielenden höheren Tochter, die das machen soll, weil sie die Eltern sie von der Straße oder von Jungs oder was weghalten wollen.
Die hat Privatmusikunterricht.
Ich kenne die nicht. Ich kenne allerdings heute sehr viele Jugendliche, die von der klassischen Musik einen großen Abstand haben, weil sie glauben, völlig fälschlicherweise glauben, die klassische Musik sei sozusagen die Inkarnation des Bürgertums. Manches tun wir ja auch dazu, tragen wir auch dazu bei, dass man das so erleben kann. Aber wir müssen alles tun, um von diesem Klischee wegzukommen. In Wirklichkeit, ich komme gerade von Jürgen Musiziert, wo also lauter hochtalentierte und hochkarätig und hochengagierte Instrumentaljungen-Solisten sind, die sind alle so weltoffen. Und wenn man denen sagen würde, ihr seid Bildungsbürgerkinder, würden die sich totlachen.
Herr Ahrens, die Zugehörigkeit der DDR zur sozialistischen Staatengemeinschaft, Staaten- und Wertegemeinschaft vielleicht, hatte die einen Einfluss auf die Musikerziehung in der DDR? Also in einer Gesprächsrunde kamen wir auch darauf zu fragen, inwieweit sind beispielsweise Konzepte der sowjetischen Musikpädagogik eingeflossen in der DDR, die es im Westen so gewiss nicht gegeben hat?
Die sind natürlich eingeflossen, allein schon dadurch, dass die Studenten, die besonders gut waren oder herausragend waren, natürlich immer die Möglichkeit hatten, durch ein Aspirantur- oder Auslandsstudium, die sind natürlich alle nach Moskau gegangen. Und dadurch war ganz automatisch, auch durch die Meisterkurse in Weimar oder auch an anderen Hochschulen, dass die sowjetische Klavierschule oder auch Geigenschule oder überhaupt jede Ausbildung war ja sehr gut. Ja? Das ist ja heutzutage sehr fragwürdig geworden, was da passiert zum Teil. Aber damals war das war eine große Schule mit großen Emotionen, mit großen Vorbildern, auch der Lehrer. Ich wäre froh, wenn das heutzutage da noch so wäre und auch manchmal in unseren Breiten so wäre. Die haben einfach für die Schüler und für die Klassen gelebt. Das waren richtige Legenden zum Teil. Und die sind natürlich bei uns auch gelandet, ist ganz klar. Das war immer ein Vorbild und ich muss auch sagen, auch ein gutes Vorbild.
Man könnte man ja annehmen, dass bei uns in der Bundesrepublik vergleichbar so eine Art amerikanischer Musikpädagogik Platz gegriffen hätte. Mit der Zeit allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, dass zu Wiederbeginn der institutionellen Musikerziehung in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg sich durchaus noch einige Wurzelchen so in die Kulturvorstellungen des Dritten Reiches zurückbegeben hatten. Wie konnte man sich daraus lösen bei uns? Ich meine, es hat ja ziemlich lange gedauert. Kann es sein, dass unsere Musikerziehung in der Bundesrepublik vielleicht heute auch noch unter diesen Pflänzchen leidet? Oder eben unter den starken, marktorientierten amerikanischen Einflüssen? Reinhard?
Also interessant ist ja, jetzt dieses Bild, die Amerika, das steht also sozusagen für Marktwirtschaft und in unserer Titelfrage heißt es ja Individuum. Das wäre also dann diese Welt und die andere Welt wäre dann die irgendwo an kollektiv orientierte sozialistische Musikerziehung. Also so stimmt es ganz bestimmt überhaupt nicht. Das Gegenteil ist sicher auch nicht richtig, aber wenn etwas, dann ist es eher gegenteilig. Also es war doch ganz offensichtlich so, ich kenne nur ein bisschen was von den Musikschulen der DDR, dass sie viel stärker auf den Einzelnen eingegangen sind, dass ihnen die Förderung von Talenten, auch das Herausbringen, also das Erfolg haben, viel, viel wichtiger war.
Das waren Spezialmusikschulen, die...
Nee, allen Musikschulen eigentlich, ja. Das Erfolg haben war in diesem Sinne war also in der westdeutschen Musikschulszene gar kein großes Thema und insofern war es eigentlich auch nicht amerikanisch. Amerikanisch war es vielleicht höchstens insofern, als es relativ teuer die ganze Zeit gewesen ist. Also ich glaube, dass tatsächlich diese beiden Musikerziehungssysteme sich ziemlich unabhängig von gesellschaftlichen Hintergrundüberlegungen entwickelt haben oder dass ähnlich vielleicht wie auch wie im Sport in der DDR eine große Tendenz war sozusagen Erfolg des Systems auf dem Feld der Musik auch zu beweisen und es dabei möglicherweise sozialistische Grundüberzeugungen dann in den Hintergrund getreten sind. Ich weiß nicht, das müssen...
Absolut, ja. Ich sehe auch den Unterschied gar nicht so groß. Jeder hat versucht, das Beste zu machen, jedes System. Und ich meine, wenn wir heute sehen, gerade wo ich jetzt eine Hochschule in Weimar leite, wo wir ein Musikgymnasium haben, was vorbildhaft ist. Ja, viele Bundesländer sagen, wir würden gerne dieses Modell, erstmal war es alles nicht viel wert, ja, wie das immer so ist, da fällt man erstmal runter und fällt man wieder hoch. Jetzt merken sie alle, dass die Ausbildung eigentlich in der ehemaligen DDR, was diese Dinge betrifft, Kinderklasse oder Spezialschulen oder Musikschulen, was auch immer, eigentlich sehr gut war. Und ich wäre froh, wenn das überall so durchgängig wäre, dass man auch diese Nachwuchsförderung da so praktizieren könnte. Zumindest müssen wir dieses Gut weitertragen und das werden wir auch tun.
Frau Krüger, haben denn Ihres Wissens nach die beiden unterschiedlichen Musikerziehungskonzepte in Ost und West einander beeinflusst? Hat man einander überhaupt wahrgenommen? Trügt der Eindruck, das wäre nicht die Wende gekommen, diese unterschiedlichen Auffassungen in Lehre und Ausbildung vielleicht in alle Ewigkeit weiter existiert hätten?
Ich glaube, dass wir genauso wie die Altbundesländer wenig Kontakt zueinander hatten oder übereinander hatten, oder das, also Informationen übereinander. Wenn ich ganz kurz noch was sagen darf zu den Spezialschulen. Ich selbst war in Zwickau an der Spezialschule, Musikspezialschule, und das war, wenn ich das zurückblickend sagen kann, meine musikalisch schönste und intensivste Zeit, die ich je erlebt habe. Also das ist auch mit dem Studium im Nachhinein nicht zu vergleichen. Ich habe dort auch individuell für mich, muss ich ganz klar sagen, sehr, sehr viel gelernt. Ich hatte einen hervorragenden Klavierlehrer, muss ich auch dazu sagen, das Individuum des Klavierlehrers hat mich geprägt. Das heißt, ich habe also ihm zuliebe auch mehr geübt, als ich vielleicht sonst geübt hätte. Und ich war in einem sehr guten Chor, das ist also dann wieder das Kollektiv, und dieser Chor hat mir so viel Freude bereitet, also dass ich auch heute noch, muss ich sagen, im Nachhinein schon vermisse, dieses Gefühl in diesem Chor damals, das ich hatte, hat sich also bis dato nicht wieder in irgendeiner Form so eingestellt. Das war also eine ganz hervorragende Sache. Und insofern war das wirklich nachahmenswert, oder ist es nachahmenswert in dieser Form, denke ich.
Reinhard, ich würde gerne mal versuchen, diese beiden, gerade die Musikschulsysteme, ganz pragmatisch zu beschreiben, also gar nicht im theoretischen Ansatz. Ich habe den Eindruck, dass die DDR-Musikschulen relativ elitär ausgerichtet waren. Beispiel, hier gab es zum Beispiel für den Instrumentalunterricht am Melodieinstrument Korrepetitoren, die jungen Schüler unterstützten. Das ist ja eine teure Sache und die dient eben einem Erfolg auf dem Instrument. In einer westdeutschen Musikschule unmöglich. Kein Wort von elitär. Ich war ja in Bochum, es wird vorhin erwähnt, da habe ich mich ungefähr 1984 als Musikschuldirektor beworben. Und dann wurde ich im Bewerbungsgespräch gefragt, jetzt sagen Sie mal, sind Sie nun mehr für Breitenarbeit oder Spitzenarbeit? Die richtige Antwort, das kann man so nicht gegeneinander ausspielen, das bedingt sich ja gegenseitig, wäre völlig falsch gewesen. Die sozialdemokratische Kulturpolitik im Ruhrgebiet wollte hören, Breitenarbeit, Spitzenarbeit, Elitäres ist vom Teufel. Ja? Also das war eigentlich sozusagen mit umgekehrten enharmonischen oder mit umgekehrten Vorzeichen das, was hier im Titel unserer Sendung apostrophiert wird.
Aber wir hatten ja im Westen wohlgemerkt die Wunderwaffe Jugend musiziert als Talentschmiede sozusagen für den Spitzennachwuchs. Im Osten gab es die Spezialmusikschulen und den Talente-Wettbewerb. War das so eine Art musikalisches Wettrüsten, was sich da anbahnte oder was in der Tat stattfand? Wurde es nicht gegeneinander ausgespielt?
Also ich weiß gar nicht, ob man zu diesem Zeitpunkt nach dem Westen schaute. Denn der Sinn dieses Wettbewerbes Junge Talente, wie das damals hieß, und dann gab es auch noch die Vorspiele vor der sogenannten ständigen Jury. Das war also ein Kolloquium aus Professoren aller großen Hochschulen in der damaligen DDR. Bestand ja darin, dass man sich mal ganz gezielt auf eine Sache vorbereitet hatte, also als Schüler und dann später natürlich auch als Student, dass man sich ein Ziel gesteckt hat und daraufhin gearbeitet hat und sich auch ausprobieren konnte und auch sich gemessen hatte mit anderen Gleichaltrigen seines Alters. Ich denke gar nicht, dass man da nach dem Westen schaute, sondern dass das eine ganz normale Sache war, um die Schüler und die Jugendlichen einfach auch voranzubringen. Und das hat uns allen genutzt, das kann man sagen.
Es gibt, wenn man in Vergleiche schaut oder in Schriften, die Vergleiche versuchen zwischen den Musikausbildungskonzepten in Ost und in West, immer wieder einen Punkt, auf den man stößt, nämlich der besagt, dass das Singen im Osten eine wesentlich größere Rolle spielte als im Westen. Haben Sie da eine Erklärung dafür, Frau Krüger?
Der Unterschied, was das schulische Singen jetzt betrifft, zu den Alt- und, oder zwischen den Alt- und Neuen Bundesländern, ist wohl wahrscheinlich der krasseste Unterschied überhaupt, wenn man die pädagogische Schiene betritt. Denn in der DDR war also das Singen im Unterricht, im Musikunterricht, eine wesentliche Säule des Unterrichts überhaupt. Währenddessen, dass, also, oder andersrum, es war vielleicht auch damit begründet, dass also die Leistungserhebung des Singens im Unterricht gang und gäbe war und selbstverständlich für alle, die den Unterricht da besucht haben, während das also in den Altbundesländern überhaupt keine Diskussion gab. Das heißt also, das Singen im Unterricht wurde mit Sicherheit auch praktiziert, aber bei weitem nicht mit diesem hohen Stellenwert, sage ich jetzt. Und es wurde vor allen Dingen nicht bewertet. Zumindest weiß ich davon nichts. Es wurde mir so gesagt, dass es nicht bewertet wurde.
Könnte das etwas zu tun haben mit dem zur Verfügung stehenden Repertoire? Also ich frage das jetzt in diese Richtung. Begegnung mit Musikern aus Deutschland West, aus Hamburg beispielsweise, brachten mir die Erkenntnis nahe, dass die sagten, was habt ihr gesungen auf die junge Wandersmann und solche Sachen, undenkbar bei uns. Das war out, das war tabu, das war belastet. Haben solche Sachen eine Rolle gespielt?
Man spricht ja viel, oder es ist ja gegeben...
Also überhaupt diese ganze Volksliederschiene zum Beispiel.
Ja, die ist ja sicherlich nicht schlecht. Und also die Volksliederschiene als solche jetzt vollkommen beiseite zu drücken, ist grundverkehrt.
Das denke ich
ja auch. Ich denke, dass es schon klar ist, dass diese politische Durchtränkung des Liedgutes, wenn ich das so sagen darf, schon vorhanden war und sicher auch dazu beigetragen hat, dass es beispielsweise heute, zumindest hierzulande, nicht mehr so intensiv betrieben wird, das Singen als solches im Unterricht, muss ich dazu sagen, im Musikunterricht. Ich kann vielleicht aus eigener Sicht dazu sagen, dass wir als Kinder im Schulunterricht das Ganze nicht so bewusst wahrgenommen haben, wie das jetzt im Nachhinein auch oftmals vermutet wird. Das heißt, wir haben das gesungen und wir haben das größtenteils gerne gesungen und insofern,
so war es. Ich denke aber, um diese Frage noch einmal ein kleines Stückchen weiterzuführen, dass dieses Singen in der DDR, im Schulbetrieb, natürlich auch einige Probleme letztendlich diesem Staat geschafft hat. Ich gehe davon aus, dass Leute, die angefangen haben zu singen in der Schule, vielleicht ermutigt waren, weiter zu singen, ihre eigenen Wege zu gehen. Ich denke an die Liedermacherbewegung, an die Folkbewegung, die sich allesamt auch ein bisschen von der staatlich geförderten Singebewegung abgrenzten und natürlich dann also auch bis in Dissens oder zumindest in die Verweigerung hineingerieten. Das war sicher ja so nicht geplant von den Urhebern.
In Ausnahmefällen war das mit Sicherheit so. Da ist Gerhard Schöne ja ein typisches Beispiel dafür, der ja selber da arg beschnitten wurde im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich denke, das waren dann eher auch die Ausnahmen. Ja, das war also nicht die Regel, wenn man jetzt vom normalen Singen ausgeht, denke
was,
ich nicht.
Was ist da bei uns im Westen eigentlich passiert? Frau Tetzlaff, Sie haben Ihr Instrument singen lassen, Sie mussten vielleicht gar nicht selber singen.
Ja, also es war bestimmt so, dass einfach die Lehrer an den Schulen tatsächlich nicht gewusst hätten, was wir singen sollen, weil deutsche Volkslieder, das war einfach extrem verpönt. Ich meine, ich bin an einer sehr linken Schule gewesen, wo einfach in jedem zweiten Jahr eigentlich über Nazi-Deutschland irgendwie alles Mögliche besprochen wurde natürlich. Und ich glaube, dass eine wahnsinnige Angst davor da war, überhaupt Volkstum zu unterstützen. Und andere Lieder kann man halt einfach schwer mit einer Schulklasse singen. Was ich nochmal sagen wollte, also ich habe eben so ein bisschen zugehört und ich finde, so riesig kommen mir die Unterschiede gar nicht vor. So. Und ich denke, so wahnsinnig wichtig war der Staatsapparat gar nicht, sondern für mich ist immer ganz entscheidend gewesen, dass wirklich die Eltern und der Hintergrund der Familie und man selber eigentlich viel mehr bewegt als das Drumherum. Und natürlich die Lehrer. Also ich hatte das Glück, sehr, sehr gute Lehrer zu erwischen. Ja, wirklich Glück gehabt, dass ich die kennenlernen konnte. Und ich denke, das war im Osten wie im Westen wirklich das Entscheidende. Also wenn man da jemand Gutes erwischt hat, der einen motivieren konnte, und wenn die Eltern Druck ausüben konnten, ohne dass es zu großer Druck war, dann hat man gute Chancen gehabt, dass was draus wird.
Wir trauern hier trotzdem ein ganz klein wenig dem weggebrochenen Gesang, zumindest in der alten Bundesrepublik, nach. Tripol liefert uns dafür ein Trauerlied. Trauerlied ohne Gesang, Tripol. Es gehört zu den Standards von Kontrapunkt, eine intensive Befragung eines Gastes durchzuführen. Wir befragen dabei meistens einen Grenzgänger, so nennen wir das. Reinhard von Gutzeit erfüllt diese Bedingungen in ganz vieler Hinsicht, nicht nur geografisch eben, sondern wie wir denken auch intellektuell, auch musikalisch. Seine Lebenstour von Potsdam über Bochum nach Linz, ausgebildeter Schulmusiker und dann vielleicht nur noch Musikschulleiter, müsste man vielleicht auch mal drüber reden, ausgebildeter Geiger, dessen Herz der Bratsche gehört. Es klingt ein bisschen so, als wärst du so einer von diesen typisch postmodernen, orientierungslosen, wertneutralen Wessis. Fühlst du dich da präzise beschrieben?
Nee, das stimmt. Das stimmt nun wirklich nicht. Ich bin nie einer, also ich habe diesen Werdegang, den du gerade beschrieben hast, nicht eine Sekunde lang als ein Ausweichen empfunden, weil vielleicht eine solistische Laufbahn nicht möglich gewesen wäre oder andere Träume sich nicht erfüllt hätten. Mein Traum war wirklich sehr früh, musikpädagogische Arbeit zu machen und jungen Musikern Projekte zu ermöglichen. Also ich habe genau dasselbe erlebt wie Tanja Tetzlaff. Diese Begeisterung, mit jungen Leuten aus anderen europäischen Ländern zusammen Musik zu machen. Und all das, was sich da abspielt zwischen jungen Menschen, und meine Idee war, das möchte ich gerne fördern und möchte junge Leute an Musik ranbringen. Das wusste ich eigentlich mit 21 Jahren.
Reinhard von Gutzeit, Sie waren zur Zeit der Wiedervereinigung Vorsitzender des Verbandes Deutscher Musikschulen und haben in dieser Funktion den Zusammenschluss der beiden deutschen Musikschulverbände maßgeblich mitgestaltet. Was gab es da überhaupt zu vereinigen?
Naja, wir haben ja eben ein kleines Schlaglicht schon darauf geworfen, wie diese beiden Systeme waren. Und kurz vor der Wende gab es ja eine Entwicklung innerhalb der DDR-Musikschulen, die auch dazu führte, dass man sich dann eine neue Organisationsform gesucht hat. Da waren die Kollegen aus der DDR sich sehr früh einig, dass man zusammengehen wollte mit den westdeutschen Musikschulen zu einem gemeinsamen Verband. Das war natürlich ein relativ schwieriger Prozess, denn wir wussten ja nichts voneinander. Vorhin hast du mal gefragt, oder wie hat man das wahrgenommen? Hat man Konkurrenzen wahrgenommen? Wir haben überhaupt nichts wahrgenommen vorher. Ich bin, als ich zum ersten Mal in die DDR fuhr, in ein völlig fremdes Land gekommen. Ich wusste von allen europäischen Ländern viel, viel mehr als von der DDR. Der Eiserne Vorhang hat so haben wir das ja genannt, der hat so perfekt funktioniert, dass man nichts wusste. Ich war völlig überrascht, dass es Köthen noch gibt. Das war für mich, ja, ich habe gesagt, also das, da war Bach, ja, aber dass es das noch gibt, das war für mich eine riesige Überraschung, ja.
Und wie war das mit menschlich, wie war das mit den, ich sag mal so, Funktionären, auf die man da traf?
Also,
jetzt waren auch nicht anders als die westlichen, ne?
Doch, doch, die waren schon anders. Ich gucke zufällig einen im Saal ins Gesicht, der damals auch mit dabei war. Wir sind am Anfang unglaublich vorsichtig aufeinander zugegangen. Also man wusste nicht so richtig, wie das geht. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis diese Beklemmungen abgefallen sind. Aber wir haben immer behauptet, ob das nun stimmt oder nicht, das können wir nicht sagen. Aber es ist vielfach gesagt worden, dass es also im Musikbereich besser gelungen sei als anderswo. Vielleicht deswegen, weil man einen etwas sensibleren Umgang miteinander gelernt hat durch die Musik.
Was wurde denn vom Westen her bei dieser Vereinigung als dringlichste Soforthilfe angesehen? Was hatte Ihrer Meinung nach als erstes zu passieren?
Ach, in dieser Frage steckt ja schon die Annahme drin, dass wir im Westen nun richtig gewusst hätten, was die DDR braucht. So ein bisschen so ist es ja auch praktiziert worden. Da gab es Partnerschaften zwischen den Landesverbänden, die es ja auch in den übrigen politischen Bereichen gab. Und da hat man viel Beratung gegeben, vor allen Dingen zu Richtung Gremienarbeit. Es musste ja hier eine Selbstständigkeit entwickelt werden. Den Musikschulen war ja durch ministerielle Erlasse genau gesagt, wie das zu gehen hat. Wie viel Schüler, wie viel Output im Jahr, welche Instrumente, das war alles deutlich vorgegeben. Und nun mussten die Entscheidungen, die Strukturen selbst gelegt und dann die Entscheidung getroffen werden. Dafür konnten sicherlich die Musikschulen im Westen, die da Erfahrung hatten, einige Ratschläge geben. Aber Ratschläge sind ja immer auch
Schläge. Sind denn, wenn du jetzt aus deinem österreichischen Exil so zurückblickst, sind denn Fehler gemacht worden auf westlicher Seite bei diesem Verschmelzungsprozess? Ist was weggebrochen, was hätte unbedingt weiterleben sollen?
Also es sind natürlich ganz viele Fehler gemacht worden aus dieser westlichen Hybris, die ja den ganzen Vereinigungsprozess geprägt hat. Ich erinnere mich, vor ziemlich genau 10 Jahren, 40. Geburtstag des Verbandes Deutscher Musikschulen, da spielte das Deutsche Musikschulorchester, das ein ehemaliges DDR-Institut war, das zum Glück über die Wende gerettet worden war. Und bei dieser Feierstunde, wo dann auch die DDR-Kollegen genauso dazugehörten, hat dann die zuständige Staatssekretärin des Jugendministeriums so ungefähr gesagt, na gut, dass das jetzt gekommen ist und dass ihr nun mal sehen könnt, wie man Musikschüler oder wie man Musikpädagogik überhaupt macht. Also die Vorstellung war, das wäre hier eine Wüste der Musikpädagogik gewesen. Und eigentlich ist es ja ein bisschen umgekehrt. Und es mussten natürlich die DDR-Musikschulen ein paar Errungenschaften aufgeben, indem sie auch sparsamer arbeiten mussten. Sie mussten mehr Schüler mit weniger Geld unterrichten. Und ich weiß nicht, ob das, was ich vorhin berichtet habe mit den Korrepetitoren zum Beispiel, ob das heute noch so geht. Es wird also es sind sicherlich eine Menge Schwierigkeiten zu überwinden.
Gehörte das System der Korrepetitoren zum Beispiel zu diesen Errungenschaften, denen heute mit Recht nachzutrauern ist?
Ich will jetzt nicht auf den Korrepetitoren rumreiten. Das ist ja viel schöner, wenn es junge Pianisten gibt, die spielen können. Aber dass man bereit war, so relativ viel Geld dafür aufzuwenden, zeigt einen bestimmten Stellenwert. Und es ist für mich vollkommen klar, wenn ich jetzt die drei Länder vergleiche, die von denen du vorhin gesprochen hast, also die DDR und Österreich und Westdeutschland, dann ist in der DDR und in Österreich der gesellschaftliche Stellenwert der Musik sehr viel höher als insgesamt in Westdeutschland und wahrscheinlich in der heutigen Bundesrepublik. Also was ist die Gesellschaft bereit oder was erscheint ihr selbstverständlich für die Musik und für die Musikerziehung zu tun?
Vielleicht hätten wir ja ein fünftes Element gebraucht, um die Wiedervereinigung vernünftig und gut und in aller Ruhe zu finanzieren, wäre eine Möglichkeit gewesen. Musikalisch wird es jetzt jedenfalls von Tripol nachgeliefert. Thank you.
Danke, Tripol aus Leipzig. Frau Krüger, Herr Ahrens, Herr Erben, lassen Sie uns die beiden letzten Gedanken aus dem Gespräch mit Reinhard von Gutzeit nochmal aufnehmen. Sie haben das Musikerziehungssystem am eigenen Leib und Geist erfahren. Ich vermute, Sie haben Ihre eigenen und möglicherweise sehr unterschiedlichen Gedanken dazu, ob und wie bei der Vereinigung der Musikausbildungssysteme Fehler gemacht worden und auch hinsichtlich der Dinge, die Sie gern bewahrt gesehen hätten.
Also ich denke, was vorhin auch schon gesagt wurde, die Unterschiede sind letztendlich gar nicht so groß. Was mir gefehlt hat, und das ist das, was ich so heute als Rektor einer Hochschule sehe, wie sich die jungen Leute untereinander bewegen, das ist das, was Sie persönlich erlebt haben, was uns vorenthalten wurde, weil es halt damals nicht ging, schon in relativ jungen Jahren die internationale Begegnung mit den anderen Ländern, anderen Völkern, anderen Sitten, Gebräuchen und auch musikalischen Haltungen. Und das ist in der Ausbildung jetzt möglich, das war damals bei Ihnen möglich, bei uns war das nicht möglich. Und das ist etwas, was gefehlt hat, weil man zwar in der Ausbildung letztendlich genauso weit kam wie im anderen System auch, wenn man begabt genug war, wenn man Glück hatte, gute Lehrer zu haben, das war eigentlich alles da. Aber irgendwie stand man immer so in einem luftleeren Raum. Man wusste nicht, wo befindet man sich eigentlich. Und das wollte man eigentlich gerne wissen. Man wusste es immer nur im eigenen Land. Und wenn man dann durch die zentrale Jury durchkam, weil man dann vielleicht die besten Punkte hatte und konnte als Pianist auch zu internationalen Wettbewerben fahren, die sich dann meistens in anderen Hemisphären bewegten, dann hat man auch Erfolg gehabt, natürlich, aber irgendwie, man wusste sich nicht zu bewegen, auch künstlerisch nicht zu bewegen, weil einem dieses Feld, auch diese Erfahrung in solchen Dingen gefehlt hat.
Die Nähe zu den sozialistischen Bruderstaaten war da offensichtlich kein vollständiger Ersatz.
Nein, das konnte es auch nicht sein.
Ja.
Auch die, die von dort kamen, waren ja in derselben Situation, ja. Ich meine, in der DDR gab es eine Stadt, und das ist auch für mich jetzt immer ganz wichtig, Weimar, die eine Begegnungsstätte war bei den internationalen Musikseminaren. Das hatte ja einen hohen Stellenwert. Und das war die einzige Möglichkeit, wo sich mal so ein bisschen zwischen Ost und West bewegt hat. Auch, dass man jemanden kennengelernt hat, da entstanden auch Freundschaften. Ich habe jetzt mit einem der Weltpianisten gesprochen, den ich für nächstes Jahr nach Weimar einladen konnte, und hat mir auch zugesagt. Das war einer, der das noch ganz bewusst erlebt hat, der André Schiff. Er war in Weimar damals und hat auch die Begegnung gehabt. Ja? Und das sind Dinge, die wichtig sind.
Herr Erben, Sie sind durchgestartet. Sie haben den Sprung sozusagen durch die Wände durch als Interpret sofort geschafft. Sie wurden, sage ich mal, sofort gut vermarktet. Oder was hat da so gut geklappt?
Also an unserer Arbeit hat sich nichts geändert. Wir haben dieselben Maßstäbe für uns selbst angelegt wie zuvor auch. Heute gilt es ja mehr, die Ware, das, was man kann, besser verkaufen zu müssen. Und da hatte man einiges dazulernen müssen. Das gilt sowohl für das Gewandhausorchester, in dem ich ja nun hauptsächlich beschäftigt bin, als aber auch für die solistische Arbeit oder die Arbeit mit dem Gewandhausquartett, die ja eigentlich auch eine freiberufliche ist, denn alle Konzerte, die wir mit dem Quartett spielen, tun wir in freier Entscheidung und weltweit können uns also entscheiden, wo wir gastieren, was wir machen und was wir nicht machen. Ich möchte aber noch mal was zu diesen Dingen sagen, die ich für erhaltenswürdig halte. Mir fehlt immer mehr der Kontakt zwischen den Musikschulen und den Hochschulen, und zwar der frühe Kontakt, dass man die Möglichkeit hat, so wie es damals war, die Möglichkeit hatte, mit Schülern, mit begabten Schülern aus der Musikschule schon rechtzeitig in die Hochschule zu gehen. Die müssen dort gar nicht gleich aufgenommen werden, wie es bei mir der Fall war mit 7 Jahren, sondern dass man dort Lehrer, Professoren ansprechen kann, in einem Abstand von 4 Wochen beispielsweise dort mit seinen Schülern auftaucht und von denen Anregungen, Hinweise bekommt, vor allen Dingen, wie es mal weitergehen kann. Heute sehe ich, dass die meisten Musikschüler, wenn sie denn vor dem Studium schon mal in die Hochschule kommen und sie betreten, das sind meistens nur noch Monate. Die nennen sich zwar immer noch Kinderklassenschüler und sind aber schon 17 oder 18 Jahre alt. Also da kann ich nur schmunzeln darüber. Und dann ist ein zweiter Punkt, den ich überhaupt nicht gut finde, dass das Studium sich so weit ausdehnt. Also wir hatten damals 4 Jahre, im besten Fall mit einem Vorstudienjahr noch 5 Jahre oder dann die Auslandsstudenten in Moskau vielleicht noch ein bisschen länger. Und dann hatte man sich auf ein Staatsexamen vorbereitet. Heute wird studiert und studiert, dann gibt es noch ein Aufbaujahr, dort noch ein Zusatzstudium. Und man hat das Gefühl, die jungen Leute wissen teilweise gar nicht richtig, was sie wollen. Also wenn wir auch Interessenten haben für eine Stelle im Gewandhausorchester, sind die teilweise über 30. Und dann frage ich mich, was haben die denn eigentlich die ganze Zeit über gemacht?
Tanja Tetzlaff.
Ja, da würde ich ganz gern anknüpfen, denn ich sehe ein Manko so in der westdeutschen Musikerziehung. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel ausgerichtet gewesen von den Lehrern her, also jetzt gar nicht vom System her, aber von den Lehrern her, dass man schon anstrebt, ich möchte irgendwann berühmt werden. Und man übt seine Konzerte rauf und runter und seine Sonaten vielleicht noch, weil Sonatenabende sind ja auch noch was Schönes. Aber ich glaube, dass die Ausbildung zum Orchestermusiker einfach als so etwas sozusagen gering, also sehr minder bewertetes angesehen war, dass das wirklich zu kurz gekommen ist. Also ich merke das, ich habe ja auch eine halbe Stelle bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und da gibt es immer mal Probespiele für neue Stellen. Und es ist wirklich erstaunlich, dass die Leute spielen in der ersten Runde ihr Solokonzert, das ist fantastisch. Dann kommt die zweite Runde, da sollen sie Orchesterstellen spielen und Kammermusik und sie versagen total, weil das einfach in Westdeutschland extrem zu kurz gekommen ist, glaube ich schon.
Der Trend zum Ego-Trip, den lernt man bei uns, denke ich, auch in der Schule. Worauf wir jetzt gar noch nicht so stark eingegangen sind, ist ja das Wegbröseln der musikalischen Bildung, sowohl im schulischen Bereich wie auch eigentlich bei den Musikschulen. Da wird der Unterricht immer teurer. Dieser schöne ehemals ja demokratische Gedanke einer wirklich breiten Versorgung mit Musikunterricht, der ist weitgehend zurückgedrängt oder ausgehebelt. Da könnte man sich doch vorstellen, liegt auch ein großes Manko dieses neuen gesamtdeutschen Musikerziehungszustandes, Reinhard von Gutzeit.
Darf ich darauf antworten, noch einen Satz ergänzen zu dem, was Tanja Tetzlaff gerade gesagt hat. Diese Ausrichtung auf den solistischen Gedanken, die an den Hochschulen wirklich sehr stark vertreten ist, die erscheint mir deswegen so widersinnig und lächerlich, weil gerade, ich kenne keinen großen Solisten heute mehr, der nur noch von Solokonzerten leben würde. Jeder sucht sich seine Freunde, seine Kammermusikprojekte, um sich von diesem unglaublich schwierigen Solistendasein auch zu erholen und um da auch seinen sozialen Anker zu finden, also sozusagen auch wieder mal ein bisschen sich am Kollektiven anlehnen zu können. Und wir tun immer noch so, als sei das höchste und schönste Ziel überhaupt. Das ist wirklich fatal. Natürlich muss man als Solist gut sein, aber zu diesem Verhältnis zwischen Individuum und Kollektiv kommen wir vielleicht noch. Die andere Frage, jetzt sozusagen nach der Qualität.
Nach den Möglichkeiten, nach der möglichen Breite einer Musikerziehung, sowohl im schulischen wie im außerschulischen Raum.
Also ich glaube wirklich, dass wir eine musikpädagogische Offensive so dringend notwendig haben, wie man es überhaupt nicht in Worte fassen kann. Also es gibt so viele Indikatoren von den Einschaltquoten, von anspruchsvollen Musiksendern über den Besuch von Kammermusik-Abonnementskonzerten bis hin, wo man sagen muss, ist, dass die Menschen, die also anspruchsvolle Musik in allen möglichen Schattierungen machen wollen, es wirklich sehr schwer haben, ihr Publikum zu finden. Und das Interesse von jungen Leuten an allem, was nicht der Spaßgesellschaft zuzurechnen ist, wirklich sehr, sehr schwer zu finden ist. Das ist aber nicht eine Frage, die sich nur institutionell lösen lässt. Da muss vor allen Dingen furchtbar viel Gehirnschmalz aufgewendet werden, weil tatsächlich die alten Methoden und Zugangsweisen, das haben wir ja in unserem ganzen Gespräch doch sehr stark angedeutet schon, nicht mehr funktionieren. Vielleicht funktionieren die also im Westen noch schlechter, als sie jetzt im Osten, in den ehemaligen DDR funktionieren. Aber wir müssen wirklich an den Hochschulen uns Gedanken darüber machen, wie Musikpädagogen in Zukunft arbeiten können. Und wir müssen mit diesen Bereichen, also wir müssen verklammern, die Musikschularbeit mit der Hochschularbeit.
Auch mit der schulischen Musikerziehung.
Natürlich, mit einem Kindergarten, wo zum Teil die Kindergärtnerinnen Indianermoll singen, dass, wenn sie singen, dass kein Kind dabei jemals singen lernen könnte.
Wer macht das? Da fehlt eine starke Hand, da fehlt eine zentralistische Regierung, die sagt, so muss es passieren. Haben wir nicht.
Es beginnt ja früher. Es beginnt eigentlich im Elternhaus. Also der erste Anstoß, sich für Musik zu interessieren oder ein Instrument vielleicht zu erlernen, der beginnt zu Hause. So war es bei mir und sicher bei Ihnen auch, Frau Tetzlaff. Also dann kommt die Musikschule oder der Lehrer, den man dann findet und der ganze weitere Weg. Aber es wird ja kaum noch zu Hause gesungen. Jetzt kommen wir wieder zum Singen. Oder wer hat noch ein Klavier zu Hause stehen und betreibt vielleicht Hausmusik, so wie das damals mal vor 100 Jahren der Fall gewesen ist. Also Dinge, wo Kinder schon sehr früh spielerisch und ganz ohne Krampf mit solchen Dingen in Verbindung kommen. Wenn das dann erst mit 10 Jahren geschieht, das stelle ich mir schwierig vor. Also die Weichen eigentlich für ein musikalisches Interesse werden früher gestellt.
Also die Kinder gucken doch mit 3 Teletubbies, da ist super Musik dabei. Und dann ab 5 fängt die Hitparade an, interessant zu werden. Deswegen vielleicht ganz spannend der Begriff, was ist anspruchsvolle Musik, was ist gute Musik. Der Musikschulverband zum Beispiel macht ja einen Wettbewerb, der ausgesprochen nach guter Musik, ich finde das ein sehr, sehr mutiges Wort, der nach guter Musik sucht. Was ist das? Was ist denn das für Musik und womit begründet ihr das gut?
Ach, das ist so schwer. Das ist die schwerste Frage, die du überhaupt stellen kannst. Es wird also in diesem Wettbewerb wird jetzt nicht versucht, den Kindern Telemann nahezubringen oder alles, was brav ist, alles, was nicht nach Elektronik klingt oder sonst was. Aber es geht darum, zunächst mal überhaupt das Mieseste vom Miesen zu vermeiden. Es macht sich ja keiner für Begriffe, was zum Teil heutzutage produziert wird für Kinder, was da auf den Markt geworfen wird, das treibt einem wirklich die Tränen in die Augen oder in die Ohren, wenn man das hört.
Schmalz.
Ja. Ich kann, also Musik, anspruchsvolle Musik ist eine, das muss eigentlich der Macher dieser Musik definieren. Er muss Ansprüche auch erstmal an sich selbst stellen. Ich kann es nicht beschreiben, ich kann nur sagen, Kinder lieben eigentlich alle Arten von Musik. Und dann kommt irgendwann ein Moment, der kommt leider immer früher, wo es plötzlich durch den Gruppendruck schick wird, klassische Musik oder anspruchsvolle Musik doof zu finden. Das ist aber medial vermittelt und es müssen auch die Medien mithelfen. Das wird vielleicht auch durch den geschäftlichen Misserfolg hoffentlich jetzt ein bisschen geschürt, dass solche Klischees nicht unbedingt verbreitet werden.
Frau Krüger, Sie haben eine Doktorarbeit geschrieben über den Wandel des Musikunterrichts im Urteil von Fachlehrern Sachsen-Anhalts nach der Wende. Gab es da überraschende Ergebnisse für Sie? Oder was waren die beeindruckendsten?
Da reicht die Zeit gar nicht aus, das alles zu sagen. Also ich glaube, dass es überhaupt Veränderungen gab oder dass die Kollegen vor Ort zu den Änderungen auch Stellung genommen haben, liegt hauptsächlich an den Änderungen des Schulsystems, die ja doch recht brachial waren. Und daraus resultiert dann im Prinzip auch das Verändern des Musikunterrichts oder schulischen Musikunterrichts generell, wenn man davon ausgeht, dass sich an dem Status als Mangelfach prinzipiell nicht allzu viel verändert hat. Das war also ein Mangelfach schon zu DDR-Zeiten und das ist es nach wie vor auch heute noch,
das Fach Musik. Das ist möglicherweise verstärkt so heute.
Ja, also im Moment auch wieder ganz prekär. Ja, also diese Situation, dass es zu wenig ausgebildete Musiklehrer gibt und dass dadurch also sehr, sehr viel von fachgerecht erteiltem Musikunterricht nicht gibt an den Schulen und zwar durch sämtliche Schulformen hindurch. Das ist also eine Tatsache, an der momentan auch heftig gearbeitet wird, das möglicherweise perspektivisch abzubauen. Das ist allerdings ein langer Weg und der ist auch sehr, sehr schwierig. Und die Kollegen, die zumindest durch mich befragt wurden oder von mir befragt wurden, haben zumeist zu Protokoll gegeben, dass sie schon damit zu kämpfen haben, dass zum Beispiel sich die Schüler und die Voraussetzungen der Schüler zum Musikmachen und zum Musizieren selber in dem Unterricht sehr verändert haben. Also die Grundbedingungen, das kommt wieder darauf zurück, dass also die Vorbildung der Kinder zum Teil nicht mehr diese ist, wobei man auch sagen muss, dass die sozialen Probleme, die jetzt in viele Familien eingezogen sind, durch die Wende bedingt, sind ja mitunter auch so massiv und möglicherweise auch gerade Sachsen-Anhalt ist ja da sehr, sehr betroffen, dass das unter anderem eine Ursache ist, die man jetzt nicht den Eltern oder irgendjemandem zum Vorwurf als Individuum machen darf, sondern das sind wirklich gesellschaftliche Probleme, die da gekommen sind und die dann aber Auswirkungen auf den einzelnen Schüler oder auf das Kind in einzelnen
tatsächlich haben. Ein Zustand, der depressiv machen könnte.
Ja, aber man ist jetzt momentan zum Beispiel schon dran, um gerade diesen depressiven Punkt zu überwinden, dass also beispielsweise gerade die Musikschulen eine Initiative starten, dass man zum Beispiel mehr Musikschulunterricht in die Grundschulen schon reinträgt oder versucht, da gibt es jetzt also einen Landesschulversuch, wonach also versucht wird, dass schon mit den kleinen Schülern mehr Musik gemacht wird, weil es ja da auch verschiedene Studien gibt, dass man, Bastians Studie, der da besagt, dass also die Musik schon bewirkt, dass Kinder sich auch, ich sage jetzt mal ganz bewusst, positiver entwickeln. Und dieser Versuch wird jetzt doch in relativer Breite versucht und angestoßen, sodass man hoffen kann, wenn das also gut gemacht wird und auch möglicherweise einfach mal einen Stein ins Rollen bringt, dass das vielleicht perspektivisch wirklich dazu führt, dass der Musikunterricht, wenn er dann überhaupt wirklich richtig fachgerecht, das ist natürlich die Voraussetzung, erteilt wird, dass er auch wieder an Stellenwert und insgesamt an Freude für alle gewinnt. Also für Kinder und für Lehrer.
Gesellschaftliche Akzeptanz.
Natürlich, dass der Stellenwert als solcher, dass der wieder zunimmt, auf jeden Fall.
Herr Ahrens, diese bevorstehende Aktion der Musikschulen in die Schulausbildung hineinzugehen, könnte das Ihrer Meinung nach ein Teil der von Reinhard von Gutzeit geforderten Offensive sein?
Absolut, absolut. Ich meine, die Hochschulen bieten ja auch nicht alle, aber einige doch die Schulmusikausbildung an. Die ist ja in Weimar auch sehr gut. Und ich denke, das ist eins der wichtigsten Angelegenheiten, abgesehen vom Elternhaus, wo es ja von Grund auf schon, aber wichtig ist, dass da der Impuls kommt. Aber die Schulen spielen eine ganz, die normale Schule spielt eine ganz große Rolle. Und die müssen gute Musiklehrer haben. Denn wenn die auch eine Klasse begeistern können, ich sage jetzt mal nicht, was gut oder. Und ich meine, und wenn die plötzlich mal an der Schule nur noch Pop- oder Jazzmusik machen, ist doch wurscht, aber sie machen was und sie tun was Gescheites. Und auch das ist ja eine Entwicklung, die man nur befördern kann. Aber dass ich einfach Leute miteinander beschäftigen und dann plötzlich dann, wenn sie dann ein paar Bands aufmachen, was Besseres kann ja gar nicht passieren. Aber auch sowas müsste passieren, das ist auch viel zu wenig. Egal in welche Richtung, das kann ja nicht überall gleich sein. Aber der Lehrer ist es, der auch die Jungen, die Schüler dazu motivieren kann, sie auf die Reise mitzunehmen. Und wenn er stark genug ist, schafft er das auch. Und dann werden es immer weniger, die dann dagegen sagen, das ist blöd oder das muss nicht sein.
Irgendwie. Man muss natürlich auch noch von der finanziellen Komponente sprechen. Also ich habe das ja nun auch erlebt mit zwei meiner Kinder, die in beiden Leipziger Musikschulen sind, Johann Sebastian Bach und Ottmar Gerster.
Heißen die Musikschulen?
Heißen die Musikschulen, ja. Zwei Töchter. Und ja, da zahlen sie Musikschulgebühren und zwar nicht wenig. Ich meine, die müssen natürlich auch haushalten und zurechtkommen. Das ist völlig verständlich. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zu damals. Da sprachen wir vorhin von der sogenannten Subventionierung, die nun weggefallen ist. Und das ist für verschiedene Familien dann auch nicht mehr machbar mit Kindergartengebühren, die es auch gibt und Essensgebühren und was weiß ich, was da alles zusammenkommt. Und in manchen Schulen zahlt man ja auch schon Schulgebühren, auch hier in Leipzig. Also die Summe all dessen bringt manche auch zu dem Schritt oder zur Erkenntnis, dass dieser Weg für die Kinder nicht in Frage kommt, eben aus finanziellen Gründen. Und das finde ich eigentlich auch furchtbar.
Den Trend zum Ego-Trip beenden, an seine Stelle eine breite Bildung stellen oder eine Erziehung zur Gemeinschaft. Ich nehme jetzt das Wort Gemeinschaft vielleicht einfach auch mal im kollektiven Sinn. Wäre das ein Weg, Reinhard von Gutzeit?
Also ich habe, als ich das Thema gelesen habe, gedacht, ob denn eigentlich der Begriff Kollektiv für Sie in der DDR auch diesen Klang hat, den man mit Westohren hört, wo das immer so ein bisschen so ein dumpfes Aufgehen in der Masse ist. Ich glaube, für Sie hat das einen ganz anderen und positiven Stellenwert. Und damit gibt es, glaube ich, auch schon viele Antworten. Also gerade in der Musik kann man wie nirgends sonst im Leben erleben, dass man als Individuum was zu sagen haben muss, an sich arbeiten muss, damit man dann in einer Gemeinschaft, hast du gesagt, Theo, oder in einer Gruppe, in einem Kollektiv, Beiträge leisten kann. Wir drohen ja in einer Gesellschaft zu diesem, wo also Kommunikation über allem steht, egal ob man überhaupt noch was zu vermitteln hat oder nicht, ob es einen Inhalt gibt oder nicht. Und das fände ich eine schreckliche Zukunftsaussicht.
Frau Krüger, optimistisch trotz allem, trotz der genannten Miseren?
Ich denke schon, also unbedingt. Wenn das so durchführbar ist, wie es angedacht ist, wobei also wirklich Musikschulen und Schulen, also die Musiklehrer vor Ort, den normalen Schulunterricht abdecken müssen, die sind also unentbehrlich. Wenn das alles so funktioniert, denke ich, kann man schon positiv in die Zukunft gucken.
Ich muss leider auf die Uhr schauen und sagen, das war aus dem Bayerischen Bahnhof die 5. Ausgabe von Kontrapunkt, unseres westöstlichen Dialogs, eine Sendung von MDR Kultur und Bayern 2 Radio und dem Goethe-Forum. Herzlichen Dank an unsere Gäste, Anke Krüger, Tanja Tetzlaff, Rolf-Dieter Ahrens, Frank-Michael Erben und Reinhard von Gutzeit.
Die nächste Ausgabe von Kontrapunkt kommt am 18. Juni live aus dem Goethe-Forum in München. Weltmusik, Ideologietransport, Kontra-Wertevermarktung ist da das Thema, mit Hubert von Geusern und einer ganzen Menge anderer Weltstars. Es lohnt sich also sicherlich, nach München zu fahren. Besuchen Sie uns im Internet unter www.kontra.online.de. Und musikalisch begleitet uns die Gruppe Tripol aus der Sendung mit dem Stück Hase und Wolf. Thank you.